Ich freue mich sehr, dass du zu meinem ersten Kapitel eingeschaltet hast. Und nein, ich habe mich nicht gerade versprochen. Ich werde meine Folgen Kapitel nennen. Die ganze Geschichte dazu findest du auf TikTok und Instagram. Genauso findest du auf Instagram einen Kapitelpost mit Bildern zu der Geschichte und einem Slide mit dem Go-To-Favorite-Lied des Protagonisten. Es lohnt sich also, auch da vorbeizuschauen. Ich kann es noch gar nicht wirklich glauben, dass es jetzt soweit ist. Ich hoffe, euch gefällt das erste Kapitel und ich bin auf deine Rückmeldung gespannt. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Bei mir sind es eindeutig die kalten Monate, beginnend mit dem September und Oktober. Ich liebe es, wenn sich im Herbst die ersten Blätter verfärben, wenn man aus dem Fenster schaut und sich der Nebel zwischen den Bäumen ausbreitet. Wenn es regnet oder gewittert, lasse ich mein Fenster ganz offen, damit ich zu diesen Geräuschen einschlafen kann. Beängstigend wird's dann, wenn es nicht mehr aufhört zu regnen, die Regenmassen immer mehr werden, man nur zuschauen kann, wenn der viele Regen zu einem Unwetter wird und komplette Verwüstung hinterlässt. Ich durfte für dich ein Gespräch mit einer für mich sehr besonderen Person führen. Früher kannte ich ihn als unseren Nachbar und Freund der Familie. Seit ich krank bin, haben wir etwas öfter Kontakt. Die Gespräche mit ihm geben mir viel Kraft, bestärken mich in meinem Tun und muntern mich auf. Umso mehr freue ich mich, ihn dir heute vorstellen zu dürfen. Ihm hat ein Hochwasser einen riesigen Schaden hinterlassen, aber im gleichen Zug hat es ihm auch etwas ermöglicht. Nehmt euch einen Tee oder Kaffee und macht's euch gemütlich. Rudi ist heute 44 Jahre alt und führt das Sägewerk Ordnerholz. Vor ein paar Jahren hat er mit zwei Partnern eine noch größere Firma, die LOC, gegründet. Das Sägewerk gibt es seit 1208 und wird gerade in der 15. Generation geführt. In meinen Augen eine große Ehre, so ein geschichtsträchtiges Unternehmen zu leiten. Aber ich verbinde damit auch viel Respekt. Rudi hat drei ältere Schwestern. Aufgrund der großen Tradition war aber immer klar, dass er den Betrieb übernehmen wird. Nicht für Rudi selbst, aber für seine Familie. Er wurde immer als der Nachfolger oder Juniorchef vorgestellt. Deshalb stellte er sich selbst auch nie die Frage, ob er das denn wolle. Ja, sein Traum war, Autorennfahrer oder Autoverkäufer zu werden. Aber einen Berufswunsch, der leicht zu ergreifen war, gab es nie. Zu Hause war Rudi immer brav und hat viel gearbeitet. Er hat sich nicht getraut, einen anderen Wunsch zu äußern. Ihm war aber schon klar, dass das Sägewerk nicht seine erste Wahl wäre. Nach der Fachschule führte sein Weg wieder nach Hause. Wie man es auch von landwirtschaftlichen Betrieben kennt, gibt es viel Arbeit und man braucht jede Hand. Mit 24 ist er dann in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Auch wenn er den Betrieb so gut wie kein anderer kannte, ist die Übernahme eine große Umstellung gewesen. Der Respekt kam nicht wirklich von der Größe, sie hatten damals 5 MitarbeiterInnen, sondern von der Geschichte.
Nein, überhaupt nicht. Also gar nicht, vielleicht nach außen hin selbstbewusst. In Wirklichkeit würde ich sagen, war es mehr Respekt, gemischt schon mit oft Angst auch, weil ich mit 24 sicher noch nicht so weit war. Ja. Ich bin recht beeindruckt jetzt von dir oder von anderen jungen Menschen, die in so jungen Jahren schon eben so klar sind, wissen, was wollen. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Das hat vielleicht aber auch damit zu tun, weil ja mir immer schon vorbestimmt gewesen ist, die Firma zu übernehmen und ich mir nie Gedanken machen habe, mehrstens / dürfen, was meine Stärken, Schwächen sind, was ich sonst machen könnte. Darum habe ich, glaube ich, auch die Fähigkeit nicht so gut erlangt, zu reflektieren und Klarheit zu kriegen. Und 24 Jahre war für mich schon noch eine große Herausforderung, weil ich habe, glaube ich, ein ähnliches Schicksal wie sehr viele so Betriebsübernehmer von kleinen Gewerbebetrieben. Du lernst von deinem Vater und vom Umfeld das Handwerk. Ein guter Tischler, der eine Tischlerei übernimmt, ist meistens ein guter Tischler. Der Schlosser ist ein guter Schlosser. Und wenn du eine kleine Werkstatt übernimmst, wirst du wahrscheinlich gut gelernt haben, wie man Autos herrichtet. Und ich habe gewusst, wie man Holz schneidet. Aber von Unternehmensführung habe ich natürlich gar nichts gewusst. Also weder von den rechtlichen Dingen, von den steuerrechtlichen Dingen. Das Thema Führung, was eines der wichtigsten ist, macht man halt irgendwie intuitiv oder wie man es gesehen hat. Und da sind die Schuhe schon ganz schön groß gewesen am Anfang. Ja. Und das hat, glaube ich, gar nicht so sehr mit der Größe des Unternehmens zu tun, sondern es geht einfach ganz stark darum, wie bist du vorbereitet drauf? Hast du das Rüstzeug dazu?
Nach ein paar Jahren hat Rudi den Schritt gewagt und eine Sortier- und Stapelanlage gekauft. Diese Anlage legt die geschnittenen Bretter automatisch mit dem richtigen Abstand neben und übereinander und formt so gleiche Stapel. Heute findet er diesen Schritt etwas blauäugig. Rudis Kindheit und Jugendzeit war vom Bretterschlichten und Legen geprägt. Diese monotone Arbeit hat Rudi immer gelangweilt und vor allem vergeht die Zeit dabei nicht. Aus diesen Erinnerungen heraus fuhr er mit Freunden zu Messen und schaute sich die vorhandenen Maschinen an, worüber er heute lacht, denn die Freunde kannten sich noch weniger aus als er selbst. Es folgten in der Branche ein paar schwierige Jahre. Er musste die Finanzierung stoppen und konnte die Maschinen nicht weiter abbezahlen. Zur gleichen Zeit gewann Rudi den oberösterreichischen Jungunternehmerpreis. Er ist froh über dieses Learning in jungen Jahren. Es kann sein, dass du wirtschaftliche Probleme und riesige Sorgen hast, aber gleichzeitig von außen als der neue, erfolgreiche Unternehmer gehypt wirst. Ihm sind die ganzen Zeitungsinterviews extrem schwer gefallen, da es sich für ihn ganz anders angefühlt hat, als es von außen vermutet wurde. Dann kam der 2. Juli 2016, ein Samstag. Zwischen 120 und 150 Liter Regen pro Quadratmeter schüttete es in Tragwein in einer Stunde herunter. Als das größte Problem stellte sich der Kettenbach an der Grenze Barzell und Tragwein heraus. Er erinnert sich an diesen Tag genau. Sie haben bei einem Freund in Tragwein Geburtstag gefeiert. Sie saßen draußen, als es zu regnen begann. Nach kurzer Zeit schon hat sich das Zelt, unter dem sie saßen, unter der Last des Wassers zusammengedrückt. Zwei aus seiner Freundesgruppe sind Feuerwehrkommandanten, die sich sehr bald schon auf dem Weg ins jeweilige Zeugshaus machten. Zwischen 20 und 21 Uhr hat sich die Situation immer mehr zugespitzt. Das Firmengelände und das Wohnhaus ist von zwei Bächen umgeben. Der Hinterbach und der Kettenbach sind eigentlich zwei kleine, ruhige Bäche, von denen so gut wie nie eine Gefahr ausgeht. In dieser Stunde ist Rudi abwechselnd nach dem Bächen schauen gefahren und hat probiert, alle Rohre und Abflüsse freizuhalten. Aus Fernsehinterviews nach Hochwassern kennen wir doch alle folgenden Satz. Es kam alles so schnell daher. Auch Rudi kannte ihn, konnte sich aber nie vorstellen, dass es wirklich so schnell geht. Zwischen dem Moment, das Rennen jetzt so ist ein bisschen aus dem Ruder und kommt schon langsam in die Halle einer, und dem wilden Chaos, wo tonnenschwere Stapler aus der Halle geschwemmt wurden, lagen nur 20 Minuten. Am Anfang wollte er sein Auto, das in der Garage stand, retten. Als er ankam, stand das Wasser 2 Zentimeter hoch. Er rannte in den ersten Stock, um den Schlüssel zu holen. Als er wieder bei seinem Audi ankam, stand das Wasser bereits bis zum Ganghebel. Er brauchte gar nicht mehr einzusteigen. Rudi rannte nach vorne, um die dort stehenden Maschinen zu retten. Doch das Wasser hat die Holzabdeckung der Montagegrube ausgehoben und Rudi versank im Wasser. Er wurde ein paar Sekunden unter Wasser gedrückt. Als er wieder auftauchte, sah er von weit oben die ersten Bretter, die auf ihn zuschwammen. Man hörte ein lautes Grollen, einen Tuscher. Vom Feuerwehrfunk bekam er mit, dass die Bundesstraße neben seinem Firmengelände abgerutscht und unpassierbar geworden ist. In dieser apokalyptischen Stimmung wurden seine Wertsachen egal und er machte sich nur mehr Sorgen um Leib und Leben. Draußen wurde es ihm zu brenzlig. Die nächste Stunde saß Rudi mit seiner Familie bang beieinander. Sie haben Kerzen, Taschenlampen und Batterien zusammengesucht und sich im Haus verschanzt. Er fragte sich, ob der ganze Rundholzplatz runterkommen wird, ob ihr Haus stehen bleibt. Sie waren gefangen. Es konnte keiner zu ihnen kommen und sie nicht raus. Diese 2 Stunden im Dunkeln, im Ungewissen, waren wohl einer der prägendsten Abende. Nach 2 Stunden ließ der Regen und auch die beängstigenden Geräusche nach. Eine weitere Stunde später hörte der Regen auf. Man konnte beobachten, wie sich innerhalb von einer Stunde die Bäche zurückzogen, fast so, als wäre nie etwas gewesen. Es war kein typisches Hochwasser, nachdem tagelang noch alles unter Wasser steht. Dieses Hochwasser dauerte nur 4 Stunden, zog wie eine Sturzflut durch das Firmengelände und hinterließ pure Zerstörung. Noch in der Nacht begannen die ersten Aufräumarbeiten. Die Feuerwehr machte die Bundesstraße frei. Rudi fing an, die ersten Bretter zurückzulegen. Diese Arbeit brachte nichts, aber an Schlaf war auch nicht mehr zu denken. Beim Sonnenaufgang um 5 Uhr ging Rudi die erste große Runde und sah erst da das Ausmaß. Er stand unter Schock. Noch nie war er mit so etwas konfrontiert gewesen.
Und dann ist eben der Daniel, einer meiner besten Freunde, der Feuerwehrkommandant, gekommen. Und mit den Feuerwehrkommandanten bin ich in einer Runde in der Firma gegangen. Und eigentlich war ich überall sprachlos. Ich habe natürlich mit den Tränen gekämpft, weil ich gesehen habe, ich habe Maschinen, die völlig verschüttet sind, nicht mehr da sind, der ganze Sägerkelle voller Schotter, Tore rausgerissen, eine Halle kurz vorm Einstürzen, ein Drittel von meinem Betriebsgelände war nicht da, weil es abgerutscht ist, Bundesstraße weg. Also wir sind da beklemmend, ganz ruhig eigentlich mit den Feuerwehrkommandanten eine Runde gegangen, es hat keiner wirklich sich was zu sagen traut, nur jeder halt einen ziemlichen Schock. Und in dem Moment habe ich eigentlich glaubt, das war's, ja. Also ich habe nur mehr die Zerstörung gesehen und habe gewusst, das ist jetzt vorbei. Also die Firma gibt es nicht mehr und ich habe keine Existenzgrundlage mehr eigentlich. Ja, genau. Das war so um 5 oder 6 in der Früh. Ja.
2 Stunden lang sprach Rudi keiner an. Er saß auf den Stiegen und blickte ins Leere. Feuerwehrkommandant Daniel konnte, da das Hochwasser nur so lokal war, beinahe 10 Feuerwehren alarmieren, die mit ihren Einsätzen zu Hause bereits fertig waren. Rudi saß vorm Haus, umgeben von den ganzen Trümmern, als er die Sirenen immer näher kommen hörte. Er blickte auf, als das erste Feuerwehrauto auf den Platz fuhr. Diesem folgte das nächste und das nächste. 3, 4, 5, 6, 7. Es gingen die Türen auf und aus jedem Wehrwagen stiegen 6 bis 9 Personen aus. Bis heute sieht er deren schweren Stiefel. Immer mehr Stiefel stiegen auf den nicht mehr vorhandenen Asphalt. Es wurden immer mehr Feuerwehrautos, immer mehr Stiefel, immer mehr Menschen, die zur Hilfe kamen. Es kam eine Aufbruchsstimmung auf. Alle voller Tatendrang, das Firmengelände wieder aufzubauen. 150 bis 170 Feuerwehrleute kamen, um ihnen zu helfen. Nicht nur die, auch Nachbarn, Freunde, auch Menschen vom Ort, zu denen er zuvor keinen Kontakt hatte. Bis dahin hat Rudi als Unternehmer alleine gekämpft. Darum ernst genommen zu werden, gekämpft gegen diese ganzen Vorurteile und das Getratsche, das es in kleinen Orten halt gibt. Erstmal spürte Rudi, man ist den anderen nicht egal. Es kommen Menschen, wenn man Hilfe braucht. Wegen der ganzen Nächstenliebe und der Selbstverständlichkeit, mit der die anderen geholfen haben, hat Rudi nicht aufgegeben. Jetzt helfen ihm so viele Menschen und er gibt auf. Das wäre für ihn nicht möglich gewesen. Am Sonntagabend war zwar noch keine richtige Zuversicht da, aber auch nicht mehr das Gefühl, man probiert es gar nicht mehr. Die nächsten Tage waren für Rudi reines Funktionieren. 3-4 Tage lang hat er nur gearbeitet und es auch übertrieben. In der darauffolgenden Woche konnte er nicht mehr und hatte teilweise sogar Wortfindungsstörungen. Da wurde den damals 34-Jährigen das erste Mal bewusst, wie wichtig er selbst ist. Egal wie groß die Herausforderung und wie intensiv die Zeit ist, du musst auf dich selbst schauen. Du musst deinem Körper und Geist Zeit zur Regeneration geben, sonst bist du nicht in der Lage, vernünftige Leistung zu bringen. Die schwierige Zeit kam für ihn, als die große Anzahl an Helfer weg waren. Die Helfer brachten die Stimmung auf, das schaffen wir. Sie ließen Rudi so viel Zuversicht spüren, dass es ihm die Kraft gab, weiterzumachen. Hart wurde es dann, als er um 22 Uhr alleine im Büro war. Da kommen die Zweifel und Ängste. Schaffen wir das wirklich? Bekommen wir die Finanzierung? Welche Kosten kommen auf mich zu? Aber auch hier gab es Menschen, die notwendige Unterstützung und Bestärkung brachten, die er brauchte. Bereits am 5. Juli kam der damalige Wirtschaftslandesrat Michael Strugel zu seinem Betrieb und erzählte Rudi seine eigenen Erfahrungen mit einem Hochwasser in seiner Heimatgemeinde Mauthausen und sicherte Unterstützung zu. Ein paar Wochen später wurde er von einem befreundeten Unternehmer aus der Region besucht, der ein paar Jahre zuvor selbst ein schweres Hochwasser erleben musste. Zu diesem kam nach dem Hochwasser jemand, der ihm Geld für den Wiederaufbau gab. Er musste Versprechen nicht aufzugeben und wenn es ihm wieder gut geht, diese Hilfe der oder dem Nächsten zukommen zu lassen. An diesem Tag bekam Rudi eine finanzielle Unterstützung und musste das Gleiche versprechen. Diese Begegnungen halfen Rudi über diese Angst- und Zweifelmomente hinweg. Dennoch entstand beim Hochwasser ein Schaden in der Höhe von 3 Millionen Euro. In der ersten Woche wurde beinahe rund um die Uhr mit an die 100 Helfern aufgeräumt. Der Chef vom Hotel Gugelwald, ein guter Freund von Rudi, kam mit seinem Chefkoch und Serviceleuten, um die Helfer zu verpflegen. Mit deren Hilfe wurde nach einer Woche die Notproduktion gestartet, um den Kunden zu signalisieren, es geht weiter. Aber selbst 3 Wochen nach dem Hochwasser gab es immer noch Feuerwehralarme, weil die Rauchmelder unter Wasser waren und oxidierten. Die technischen Schäden zeigten sich 2 Jahre lang.
Wie sehe ich es heute? Ich habe am Anfang ja gesagt, ich bin schon als kleiner Bub immer vorgestellt worden als Stammhalter und habe mir das nicht unbedingt selber ausgesucht. 2016, wie dann das Hochwasser war, war alles kaputt und ich habe ja schon angefangen, Briefe an die Kunden zu schreiben, also zum Formulieren, dass wir den Betrieb einstellen werden. Also ich habe das eigentlich schon kurz einmal geglaubt und habe mich mit denen auseinandergesetzt und habe schon angefangen, wie formuliere ich denn das, dass ich die Kunden sage, jetzt ist klar. Weil es wäre für mich natürlich 2016 eine einfachere oder eine gute Gelegenheit gewesen, um was anderes mit meinem Leben zu machen, weil wenn ich eine Firma übernehme, die es schon 800 Jahre gibt und nach 5 Jahren scheitere, sagt da jeder, ne, der Chefbuhr, jetzt hat er eine Firma und alles ist da und dann ist jetzt blöd dazu. Wenn da aber allerdings ein Hochwasser und wir waren nicht versichert, einen Schaden von über 3 Millionen bereitet und du baust das nicht mehr auf, dann ist eigentlich ein gutes Exit-Szenario. Und das hat mich damals dann zur Entscheidung gewungen, ob ich weiter tue oder nicht. Das heißt, dort habe ich mich selber dann dafür entscheiden müssen, ob ich Unternehmer bleibe und die Firma weiterführe. Und das hat bei mir schon was ausgelöst, weil da habe ich mich nicht mehr ausreden können, ich wollte das ja nie und quasi das war unfreiwillig, sondern ich habe mich entscheiden müssen. Und ich bin, glaube ich, erst dann nach dem Hochwasser 2016 zu einem Unternehmer geworden, dem das mal so nehmen kann. Und ich kann mich erinnern, 1-2 Jahre später habe ich meine Betriebsführung gehabt mit, ich glaube, mit einer Bauernbund-Truppe. Und da haben wir ja dann alles hergekriegt gehabt, neu asphaltiert und die Firma ist dann erst richtig in die Performance gekommen. Und dann hat mich auch so ein Landwirt gefragt, wie mit dem Hochwasser war. Das war 2 Jahre später. Und dann habe ich mich zurückerinnert in dem Moment, wie ich damals vor die Trümmer gestanden bin, mir gedacht habe, das wird nicht mehr. Und 2 Jahre später war die Firma ja doppelt oder dreimal so groß. Und dann bin ich eigentlich drauf gekommen, dass es so schwer was war, wahrscheinlich das Beste ist, was mir passieren hat können. Weil bis zum Hochwasser, ein bisschen gebrandmarkt von der ersten Investition mit dieser Stapelanlage, war ich dann schon eher Unternehmer, der ein bisschen ängstlich war bei Entscheidungen. Ich habe verwaltet, ich habe geschaut, dass wir das irgendwie schaffen, aber mutig nach vorne Visionen verwirklicht habe ich nicht. Und durch die Schulden, die ich beim Hochwasser gekriegt habe, habe ich auch finanzieren müssen und war ganz klar, ich habe der Bank ja erklären müssen, wie ich die Finanzierung zurückzahle. Und nachdem ein Sägewerk eigentlich ähnlich wie viele andere Branchen nur, wenn du das an 10-Jahres-Schnitt anschaust, sehr, sehr geringe Margen haben, war ganz klar, ich muss den Umsatz steigern, um das in einem Zeitraum von 20 Jahren zurückzahlen können. Und das hat mir extrem viel geholfen, weil einfach klar war, Umsatz gehört verdoppelt. Beim Sägewerk ist das relativ simpel, da muss der doppelt so viel Schnee, doppelt so viel Mitarbeiter. Und nachdem das dann vorgegeben war, um überhaupt das Hochwasser abzuhalten zu können, sind mir die Entscheidungen noch leichter gefallen, weil einfach ganz klar war, ich habe mir damals einen Zettel, genau, so ein Post-it am Computer gepickt, jetzt oder nie, und dann habe ich alles gescheit hergekriegt. Also wir haben dann nicht angefangen, den Asphalt oder die Hallen irgendwie zum Zusammenflicken, sondern ich habe gesagt, jetzt tun wir gescheit, habe das wirklich ordentlich hergerichtet, habe gescheit investiert, habe zweite Schicht aufgebaut. Zum Glück war damals auch die Phase der Märkte gut, es ist viel gebaut worden, es sind viel Häusl gebaut worden, dass das nicht möglich war. Aber ich habe 2 Jahre nach dem Hochwasser war die Firma 2,5 Mal so groß. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht bewerkstelligt ohne Hochwasser. Und so ist es jetzt oft im Leben. Wir haben Krisen, es ist ganz was Schlimmes, an denen wir fast scheitern. Und erst ab einem gewissen zeitlichen Abstand kann man erkennen, wie was gut war. brauche ich das ein zweites Mal? Nein, Lektion gelernt, aber es gehört zu meinem Leben und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich würde sicher jetzt nicht da stehen, wo ich stehe, hätte es das Hochwasser nicht gegeben.
2021 tätigt Rudi den größten bisherigen Schritt für die Firma und ihn selbst. Die Gründung des Tochterunternehmens LOC. Die Idee ist jahrelang in Rudi gereift. Ordnerholz bekommt ein rundes Holz in die Firma und raus geht es in Bretterform. In der Wertschöpfungstiefe ist das nicht so zufriedenstellend. Ja, er hat die Firma vergrößert und seinen Beitrag in die jahrzehntelange Geschichte geleistet. Aber Rudi wollte mehr. In einem Vortrag des Klimaforschers Schellenhuber erfuhr Rudi, dass die Bauindustrie 40% vom weltweiten CO2-Ausstoß ausmacht. Den größten Hebel, den wir eigentlich haben, ist das Bauen mit Holz. Nicht, weil wir weniger CO2 ausstoßen, sondern weil Holz CO2 speichert. Der Gedanke, mehr Wertschöpfung zu schaffen und dem Klima zu helfen, hat Rudi motiviert, sich damit zu beschäftigen. Rudi war immer risikobereit, sonst hätte er die LOC sicher nicht gegründet. Ja, er schrieb Businesspläne und Konzepte, aber viel lieber setzt er um und tut. Ewig mit der Theorie und den Wahrscheinlichkeiten auseinandersetzen, erfüllt ihn nicht. Aber im Alter und mit seinen Learnings wurde er schon etwas überlegter. Dennoch gehört das Risiko zum Unternehmersein dazu. Du kannst dir noch so viele Berater holen und Wahrscheinlichkeiten durchgehen. Wir werden nie wissen, was morgen ist. Man kann abwägen und sich Sicherheitsnetze bauen, aber es wird immer ein Risiko geben, das man bereit sein muss, einzugehen. Zum Unternehmersein gehört nicht nur das Risiko, sondern auch die Verantwortung. Als Unternehmer musst du nicht alles können, aber du musst Verantwortung übernehmen können. Rudi war anfangs unter der Last von 5 Mitarbeitern fast zerbrochen. Heute ist die Firma 30 Mal so groß und er beschäftigt insgesamt 150 Leute. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, die nicht leicht waren, aber er wuchs mit den Aufgaben. Wichtig ist, dass man trotz hoher Verantwortung in Ruhe schlafen kann. Egal, was gerade passiert, wie schlimm es gerade ist, es sind alle Menschen und unsere Probleme sind oft nur in unserem eigenen Kopf so groß. Es muss egal sein, wie viele Mitarbeiter man hat. Solange man es ernst nimmt und sein Bestes gibt, reicht es. Genauso gehört aber dazu, Verantwortung abzugeben.
Das ist, was ich lernen habe müssen. Das habe ich gar nicht kennen, nachdem ich 5 Mitarbeiter gehabt habe und das Unternehmen halt wie Einzelunternehmer geführt habe, habe ich die ersten Jahre alles selber gemacht und alles, was wichtig war. Und man glaubt ja dann als Chef auch, die Mitarbeiter kennen das sowieso nicht und am liebsten hätten wir 5 so Mitarbeiter, die genauso sind wie einer selber. Und das hat aber auch die Gefahr, dass du alle Lösungen selber finden musst und du musst immer der Erste sein und der Letzte und im besten Fall der Gescheiteste. Und das ist was von dem Wertvollsten, was ich lernen habe dürfen, dass meine Mitarbeiter oft viel besser und viel gescheiter sind wie ich. Das erleichtert das Leben so, wenn man nicht mehr der Gescheiteste sein muss, weil das ist ja ganz schön anstrengend. Erstens immer alle Entscheidungen selber zu treffen, viel Last zum Tragen und wenn man immer der Beste sein muss und man kann es nicht überall sein, dann legt man sich natürlich nur selber an. War ein schwieriger Lernprozess für mich, muss ich zugeben, ist mir am Anfang schwer gefallen, weil man immer glaubt, so wie man es selber macht, das ist am besten. Und dann habe ich natürlich, irgendwann geht sich das einfach nicht mehr aus. Die ersten Führungskräfte waren halt dann so Schichtleiter im Sägewerk und dann habe ich gesehen, der macht das ganz anders. Ich renne umeinander, hupfe auf die Fahrzeuge auf, aber der geht, da kannst du am Tosen flicken. Das hältst du am Anfang fast nicht aus. Dann habe ich aber gesehen, das Ergebnis selber ist aber nicht schlecht. Und dann habe ich halt wirklich hautnah lernen dürfen. Es gibt 1000 Wege, die nach Rom führen. Und Mitarbeiter von mir haben Dinge ganz anders gemacht wie ich, aber die Ergebnisse waren zum Teil gleich gut oder sogar besser. Und das hat in mir einfach einen Nachdenkprozess gestartet. Und ich bin dann auch wirklich durch Coachings und durch Führungskräftetrainings drauf gekommen, dass man ein Kernteam oder ein Core-Team bildet in seinem Unternehmen. Und mittlerweile ist das wirklich bei uns so, jedes Meeting, jedes Shopfloor-Meeting, das wir haben, fängt mit einer Dankesrunde an. Das heißt, wir starten immer so, dass jeder Mitarbeiter, also ich beginne aber dann auch rundherum die Mitarbeiter sehe beim anderen, für was bedanken, was in den letzten Wochen toll aufgefallen ist oder was gut funktioniert hat. Damit schaffst du mal ein respektvolles und wertschätzendes Klima. Und dann besprechen wir die Herausforderungen und ich kann sagen, es kommt jedes Mal eine bessere Lösung raus, als wenn ich das allein machen würde. Aber ich habe das wirklich lernen müssen, habe lang gebraucht Und mittlerweile fällt mir das jetzt nicht mehr schwer, sondern du musst die richtigen Leute finden, denen du eben vertraust, und dann musst du denen ihren Job machen lassen.
2006 hatte Rudi in einem Coaching die Aufgabe, seine Ziele aufzuschreiben. Den Zettel hat er zufällig 10 Jahre später in seinem Nachtkastell gefunden. Alle 6 Punkte hatte er mittlerweile erreicht. Wenn Rudi ein Ziel hat, verbringt er viel Zeit damit, darauf hinzuarbeiten. 10 Minuten nach dem Erreichen des Ziels ist er gedanklich schon beim nächsten Ziel und die Freude darüber sinkt. Mit Zetteln, auf denen die Ziele stehen, macht sich Rudi die Erfolge bewusster. Wir unterschätzen oft, was in einem, in 3 oder in 5 Jahren möglich ist. Er nimmt sich die Zeit, sich mit seinen privaten und beruflichen Zielen auseinanderzusetzen. Auch Vision Boards erstellt er am Anfang des Jahres und hängt sie für ihn gut sichtbar auf. Beim Erreichen dieser Erkenntnisse hat ihn immer ein Coach oder Mentor begleitet. Das legt er auch allen ans Herz. Wenn du zum Beispiel einen Marathon laufen möchtest, suchst du dir vermutlich jemanden, der schon Marathons erfolgreich geschafft hat. Er kennt den Weg dorthin und kann dir Umwege ersparen. Und du hast jemanden, den du deine Fragen stellen kannst. Der 24-jährige Rudi hat selten Fragen gestellt. Heute stelle jede Frage, die aufkommt, da es ihm einen Weg und Kraft spart. Wir können nie alles wissen und das müssen wir auch nicht. Jeder hat mal angefangen und keiner wird dich für deine Fragen auslachen. Wir alle haben nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten, um unseren Fußabdruck zu hinterlassen. Wenn du überlegst, ein Unternehmen zu gründen, dann wird dein Leben vermutlich herausfordernder und holpriger, aber auch viel bunter, interessanter und aufregender. Der bequeme Weg, etwas nicht zu versuchen, ist meist nicht der Weg, der einem erfüllen wird. Jeder oder jedem, die oder der solche Ambitionen hat, würde Rudi mitgeben, mocht es, scheißt euch nicht an und traut euch. Nutzt die Möglichkeiten, die wir heute haben, die es vor 30 Jahren noch nicht gegeben hat. Rudi ist nicht nur Unternehmer, sondern auch Ehemann, Vater von 3 Kindern, Sohn und Freund. Das alles mit einem Unternehmen unter einem Hut zu bringen, ist nicht leicht, aber möglich, weil er eine tolle Frau hat, die ihm den Rücken frei hält. Das funktioniert, weil sie weiß, wenn die Familie ihn braucht, lässt er alles liegen und ist da. Er ist auch bei jedem Ereignis seiner Kinder da, sei es das Martinsfest, der Vorspielabend in der Musikschule und was es noch alles gibt. Unter anderem ist es ihm so wichtig, da ein Mentor von ihm erzählt hat, wie andere Unternehmer am Ende deren Leben es bereuen, zu wenig Zeit mit den Kindern und deren Liebsten verbracht zu haben. Und sie sind nicht stolz darauf, diesen einen Samstag noch länger im Büro geblieben zu sein. Diese Erzählung hat sich in Rudi eingebrannt. Gelingt es ihm immer? Nein. Aber immer öfter. Als Selbstständiger wird die Arbeit nie fertig. Früher hat es Rudi noch versucht. Heute hat er es akzeptiert und kann mit gutem Gewissen den Computer abdrehen und zu seiner Familie gehen. Wenn er jetzt den 24-jährigen Rudi treffen würde, würde er ihm Folgendes mit auf den Weg geben. Such dir einen Mentor. Du musst nicht alles selber wissen. Mach dir nicht so viel Sorgen. Und hab keine Angst. Das beste Mittel gegen Angst ist Vertrauen und das kann man üben. Meinen heutigen Zwischenton möchte ich Rudi mit einem O-Ton und einem wunderbaren Gleichnis überlassen. Lass mich gerne deinen Zwischenton wissen. Was klingt in dir nach? Ich hoffe, dir hat das Kapitel gefallen. Wenn ja, bewerte gerne den Podcast und empfehle ihn weiter. Bilder vom Firmengelände, dem Hochwasser und Rudi selbst findest du auf Instagram, zwischenton.podcast.
Ein Mythos, dass in jedem von uns ein weißer und ein schwarzer Wolf wohnt. Und der schwarze Wolf ist eher der Böse, der habgierige, negative und der weiße Wolf ist der zuversichtliche, edle. Und die zwei führen einen Kampf miteinander, ein Leben lang. Und die Geschichte erzählt ihm so ein alter Indianer einen Jungen und der Junge fragt dann, wer von den zwei gewinnt den Kampf? Und der alte Indianer sagt, denjenigen, den du mehr fütterst. Und das ist was, was wir selber bestimmen können. Welchen Wolf füttern wir? Den schwarzen oder den weißen? Und das fängt einfach an mit, welche Leute umgibst du? welche News konsumierst, welche Inhalte kommen zu dir. Und das ist halt eine Aufgabe, die du dein ganzes Leben lang machen kannst, wenn du unsicher wirst, wenn du Ängste hast, wenn es dir schlecht geht, dass du schaust, wo kommt das her? Jetzt wird der schwarze Wolf wieder stärker, also muss ich irgendwas tun, um den weißen Wolf zu stärken, was da wieder Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Zuversicht gibt. Und das ist was, genau, was ich sehr wertvoll finde, dieses Gleichnis vom schwarzen und weißen Wolf gefällt mir eigentlich recht, weil ich kenne keine Menschen nicht, auch erfolgreiche Unternehmer, die nicht manchmal Phasen haben, wo sie Sorgen, Probleme und Ängste haben. Und dann muss man irgendwas tun, um den weißen Wolf zu stärken. Und plötzlich erscheinen die Probleme, die vielleicht noch riesengroß ausgeschaut haben, wieder viel kleiner. Und das, glaube ich, ist ganz was Wichtiges. Mentale Gesundheit, mentale Fitness, Vertrauen ins Leben zu haben, Zuversicht zu haben und die Ängste so gut wie möglich halt nicht die Oberhand gewinnen lassen.
Das war das erste Kapitel meines Podcasts Zwischenton, in dem es jede Woche um eine ganz andere Person und ein anderes Thema geht. Achtung, Spoiler! Nächste Woche geht es darum, als Frau Kinder und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Achte auf dich und deine Mitmenschen. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.